Brigitte, wir feiern Geburtstag. Seit 2 Jahren gibt es jetzt unseren kleinen Podcast, «Die dritte Gewalt». Im Oktober 2023 ist es losgegangen.
Das Datum hatte ich wirklich nicht auf dem Schirm gehabt. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt erwartet, dass da eine Torte steht mit 2 Kerzen drauf. Aber ja, das können wir alles noch nachholen.
Wir müssen es nachholen. Es war im Fall eigentlich auch die Idee gewesen. Aber es ist früh am Morgen, wo wir jetzt hier aufzeichnen, und es ist einfach vergessen gegangen.
Wir holen das nach.
Wir holen es nach. Bezeichnest du dich eigentlich noch als Gerichtsreporterin oder nennst du dich nur noch Podcasterin?
Ich wechsle ab, je nach Situation, aber ich habe immer Freude, dass ich zunehmend als Podcasterin angesprochen werde und nicht mehr allzu sehr als Gerichtsreporterin.
So podcastende Gerichtsreporterin kannst du dich ja nennen.
Die rasende podcastende Gerichtsreporterin.
Willkommen bei «Der dritten Gewalt», dem einzigen Justizpodcast der Republik. Ich bin der Boas Ruh und bei mir ist, wie immer, Brigitte Hürlimann. Unser heutiger Fall spielt im Zürcher Wieland. Es geht um einen mutmaßlichen Einbrecher und eine Polizistin, die 3-mal auf dem Mann geschossen hat. Wo befindet sich der Tatort genau, Brigitte?
Das Ereignis, über das man jetzt redet, hat in der Gemeinde Ossingen stattgefunden. Und im Gegensatz zu dir, Boas, bin ich noch nie in meinem Leben in Ossingen gewesen. Ich kenne das Wieland ein bisschen, so am Rand von Zürich, sehr idyllische, lauschige Gegend. Und wie es der Name sagt, tatsächlich mit viel Wein.
Genau, ich kenne es vor allem auch, weil es auf der Eisenbahnlinie liegt zwischen Winterthur und Steinmarien. Dann fährt man auch an Ossingen durch. Und genau dort bei dem Bahnhof ist auch der Tatort. Ich bin nochmal schnell schauen, wie es dort aussieht. Auf der einen Seite sind Gleise, so ein typischer Provinzbahnhof, wo man so über Gleise hineinlaufen muss, um aufs Perron zu kommen. Auf der anderen Seite sind Einfamilienhäuser, die sich so hinter recht hohen Hecken verbergen. Also eigentlich sehr ein ruhiger Ort, aber nicht an diesem Abend.
Nein, in dieser Nacht ist es alles andere als ruhig geblieben. Es hat zwar relativ harmlos angefangen. Es ist ein Auto gestanden dort beim Bahnhof Ossingen mit einem Mann drin. Und der Mann hat gerade wollen rückwärts aus dem Parkplatz rausfahren am Bahnhof Ossingen. Und da ist ihm eine Polizistin in den Weg gestanden mit einer Lampe in der Hand. Es war schon dunkel, stockdunkel. Es hat, glaube ich, sogar ein bisschen geregnet. Und die Polizistin hat dem Autofahrer zugerufen: Stopp, Halt, aussteigen. Und dann, ja, hat eigentlich das Drama angefangen. Der Mann im Auto wollte das machen, was ihm die Polizistin gesagt hat. Hat mir wahrscheinlich alle auch gemacht. Das sagt er auf jeden Fall später in der Untersuchung. Er hat gesagt, ja, er hat den Befehl gehört. Er hat die Polizistin erkannt, hat die Uniform gesehen, hat gehört, Stopp, aussteigen, und hat wollen aussteigen. Und für das hat er sich natürlich müssen bewegen im Auto. Aber das wiederum hat die Polizistin, die so Mutterseelen allein vor dem Auto gestanden ist, als bedrohlich empfunden. Jetzt bewegt sich der Mann noch im Auto. Sie hat Angst gehabt, er könnte zu einer Waffe greifen und hat durch das geöffnete Fenster direkt auf seinen Unterarm gezielt, hat geschossen aus nächster Nähe und hat ihn auch getroffen, und zwar mit einer sogenannten Mannstopp-Munition, was zu sehr gravierenden Verletzungen an dem Unterarm geführt hat.
Also es ist wahnsinnig schnell eskaliert, bis dann zu der Schussabgabe. Vielleicht noch schnell Mannstopp-Munition, das ist so eine Munition, man nennt das auch Deformationsmunition, wo einfach einen grösseren Schaden anrichtet, oder?
Ja, ich musste das auch nachlesen. Mir ist das natürlich kein Begriff gewesen. Und ehrlich gesagt, es tönt auch so harmlos, Mannstopp. Also da geht es offenbar darum, jemanden zu stoppen, aber die Munition wird wirklich zu verheerenden Verletzungen führen. Sie kann auch tödlich sein. Aber offenbar ist die Idee von der Munition, dass es nicht zu Durchschüssen kommt. Also dass man nicht durch einen Körper durchschüsst und einen anderen Menschen trifft. Also das habe ich bei einer oberflächlichen Internetrecherche herausgefunden. Das ist die Idee von der Munition. Und jetzt haben wir da die Situation, dass die Polizistin näher vor dem Mann steht. Der Mann sitzt im Auto drin, hat das Fenster runtergekurbelt und eben sie schiesst durch das offene Fenster und trifft ihn am Arm. Und der Arm war also ziemlich zerfetzt nachher. Aber der Mann war immerhin noch in der Lage, weiterzufahren. Der hat offenbar, also zu Recht.
Ist der vorgefahren?
Ja, der hat gesagt, er hatte einen riesen Schock gehabt, Schreck und Angst. Da wird auf ihn geschossen. Er hat gesagt, er weiss nicht warum. Er hat ja nur den Anweisungen von dieser Polizistin Folge leisten, aussteigen. Und für das muss er sich natürlich bewegen. Und er hat nicht können damit rechnen, dass das Polizistin so in Angst und Schrecken versetzt. Und was auch schlimm ist, es ist nicht bei dem einen Schuss geblieben. Also wir haben jetzt beschrieben, wie sie durch das offene Fenster auf den Mann geschossen hat, ihn getroffen hat am Unterarm. Und dann sieht sie, dass der Mann wegfährt. Und dann schiesst sie ihm noch zweimal hinten nach. Also sie hat
noch das fahrende Auto.
Zweimal auf sich entfernende Auto. Das ist wichtig. Also der Mann im Auto ist nicht auf die Polizistin losgefahren oder hat sie irgendwie gefördert. Er hat sich wollen entfernen von dem Ort. Und sie hat am wegfahrenden Auto noch zweimal nachgeschossen. Also wir haben die Situation, dass es damals in dieser Nacht am Bahnhof Ossingen zu 3 Schussabgaben gekommen ist durch eine Polizistin.
Okay. Jetzt müssen wir das Ganze aber ein bisschen auseinanderbeineln, Brigitte, wie das genau zu dem gekommen ist überhaupt. Vielleicht zuerst noch schnell die 2 Involvierten, also Polizistin und der Autofahrer. Kannst du die noch beschreiben?
Ja, das fällt mir jetzt ein bisschen schwer, die zu beschreiben, weil ich bin in Gedanken immer so vor Ort an dem Bahnhof und wir wissen, die Polizistin hat ja keine Ahnung gehabt, wer in dem Auto sitzt. Das kann man zu ihrer Gunsten und zu ihrer Ungunsten auslegen. Sie war an dem Bahnhof, weil es einen Anruf gegeben hat, es schleiche ein Mann um die Einfamilienhäuser um dem. Man hat Angst, es könnte ein Einbrecher sein. Aber sie war nicht allein unterwegs. Sie war mit einem Polizistenkollegen auf Patrouille. Sie sind dann mit dem Auto in die Nähe von diesen Einfamilienhäusern gefahren. Und der Kollege ist ausgestiegen und ist mal um die Einfamilienhäuser herumgelaufen, um zu schauen, schleicht da ein Mensch rum. Und sie ist allein mit dem Auto an den Bahnhof gefahren, sieht dort das parkierte Auto, sieht den Mann drin, der rückwärts rausfahren will, und hat gedacht, das könnte ja der Einbrecher sein. Und erst später hat sich herausgestellt, dass der Mann tatsächlich einschlägig vorbestraft ist wegen Einbrüchen. Er hat auch schon Waffen in Kosovo geschmuggelt. Er ist Kosovar. Also es ist eher eine problematische Figur. Aber das kann man nicht genug betonen, das alles hat die Polizistin nicht gewusst zu dem Zeitpunkt. Sie hat einfach gesehen, ein Mann sitzt im Auto und fährt langsam rückwärts aus dem Parkplatz raus. Das ist die einzige Information, die sie gehört. Aber das ist der Grund, warum die 2 Personen aufeinander gestoßen sind. Der Mann im Auto und die Polizistin auf der Suche nach einem Einbrecher.
Sie hat einen Verdacht gehabt, wo sich tatsächlich dann auch als richtig herausgestellt hat im Nachhinein?
Das würde ich nicht so sagen, Boas. Das ist ganz heikel. Also man weiss bis heute nicht, ob der Mann vorgehabt hat, in die Einfamilienhäuser einzubrechen. Ja, er ist einschlägig vorbestraft. Aber zu dem Zeitpunkt, also, hat man ihm nichts vorwerfen können.
Aber der Verdacht war auch nur, dass jemand um die Häuser schleicht. Genau, es ist auch noch kein Einbruch passiert, den wir davon wissen.
Es ist noch nicht eingebrochen worden. Und, vielleicht, das muss man schon auch sagen, die Polizei hat das Recht. Also, wenn sie so einen Verdacht hat und wenn so ein Anruf kommt von einer besorgten Anwohnerin, dann sind wir ja alle froh, wenn die Polizei tatsächlich ausrückt und geht schauen. Und dann hat sie auch das Recht, Leute anzuhalten und zu kontrollieren und zu schauen, könnte das eine verdächtige Person sein. Also das würde ich auf keinen Fall hinterfragen.
Oder auch, dass die Anwohnerin der Polizei angerufen hat, wo sie das beobachtet hat. Da wird man immer wieder dazu aufgefordert, dann sie verdächtige
Sachen melden. Das ist alles in Ordnung und da muss ich sagen, da sind wir alle froh darum, dass das funktioniert, dass wir können anrufen und dass die Polizei dann tatsächlich ausrückt. Was einfach nicht passieren darf, dass in so einer Situation, wenn es um einen versuchten Einbruch geht, wenn niemand in Flagranti verwünscht wird, wenn auch noch nichts passiert ist vor Ort, dann darf es nicht zu einer dreifachen Schussabgabe kommen. Das möchte ich jetzt schon an dieser Stelle sagen. Also das ist, darum würde ich sagen, die Situation ist eskaliert dort am Bahnhof Ossingen.
Also es klingt so ein bisschen nach einer kompletten Überforderung. Also wenn der Befehl dann lautet, steigen Sie aus, und wenn jemand dann sich bewegt, um vielleicht den Sicherheitsgurt zu öffnen, keine Ahnung.
Es ist zwangsläufig so, also wenn man die Aufforderung von der Polizei überkommt, man soll aus dem Auto aussteigen, dann muss man sich bewegen. Also da kann man sagen, ja, dann hat das die Polizistin nicht sagen sollen. Also eine Möglichkeit wäre gewesen, dass sie sagt, bleiben Sie im Auto sitzen, halten Sie Ihre Hände am Lenkrad, dann sieht sie, wo die Hände sind. Ich rufe jetzt meinen Kollegen. Und dann hat sie Verstärkung gehabt und dann hat man das Zweite können, den Mann kontrollieren. Das ist bis zum Schluss offen geblieben, warum sie sich für etwas anderes entschieden hat. Was wirklich schade ist und tragisch, dass sie bis zum Schluss stief und fest behauptet hat, sie habe richtig gehandelt, sie habe verhältnismäßig gehandelt und sie hatte Angst um ihr Leben gehabt. Sie hat gesagt, sie hätte das Gefühl gehabt, der Mann tut sich nicht nur bewegen im Auto, sondern er greife auch mit der Hand die richtige Fach im Auto, könnte dort eine Waffe rausziehen, aber er könnte ja auch nur einen Ausweis rausholen, weil er wahrscheinlich damit rechnet, er muss sich jetzt ausweisen bei der Polizei, ist ja Polizeikontrolle. Also nur schon, dass sich der Mann bewegt hat im Auto, das darf einfach kein Grund sein, dass jemand aus nächster Nähe auf ihn schiesst.
Ist denn klar geworden, was es für eine Bewegung war? Also ist es ruckartig oder?
Das ist bis am Schluss umstritten gewesen. Ja. Man sieht aufgrund von der Verletzung am Unterarm, dass der Arm nicht weit unten im Auto war. Also der Unterarm ist derart zerfetzt. Also der hat noch müssen auf der Höhe vom Lenkrad sein. Und das ist auch eine widersprüchliche Aussage von der Polizistin, wie sie hat gesagt, sie sei eine geübte Schützin gewesen, eine ruhige, professionelle Schützin. Sie hat den Mann am Unterarm treffen, sie hat dort gezielt und hat ihn dort schlussendlich getroffen. Aber dann kann sie nicht sagen, der Arm hat sich in Richtung Fach aber bewegt, wo könnte die Waffe versteckt sein. Also das ist ein Widerspruch in ihren Aussagen, der bis zum Schluss nicht aufgelöst werden
konnte. Mhm. Und wir wissen, das Ganze ist in der Dunkelheit passiert. Es war ein Abend spät, ein regnerischer Tag.
Es war stockdunkel gewesen. Sie musste mit der Lampe ins Auto leuchten. Sie hatte zuerst eine Lampe in der Hand gehabt, bevor sie dann ziemlich schnell in einem sehr raschen, dynamischen Geschehen ihre Waffe gezückt hat.
Du hast erzählt, nach der ersten Schussabgabe ist der Autofahrer davon gefahren. Wohin?
Ja, es ist eigentlich noch ein Wunder, dass er fahren konnte. Er ist schnurstracks ins nächste Spital gefahren. Wie gesagt, er hat sicher noch gehört, dass noch zweimal bei ihm hinten nachgeschossen wurde, aber er hat es irgendwie geschafft, ins nächstgelegene Spital zu kommen. Und er hat sehr schwere und bleibende Verletzungen davongetragen. Die werden alle dokumentiert, die medizinischen Gutachten. Und sein Arm bleibt zeitlebens versehrt. Und ich habe gelesen in dem Bericht, dass er die Hand, die getroffen wurde, die wird nie mehr benutzen können. Und er ist Handwerker verberuft. Das heisst, er kann nie mehr einen handwerklichen Beruf ausüben. Sein Anwalt hat vor Gericht gesagt, er ist von dieser Polizistin zum Invaliden geschossen worden.
Genau, es ist zu einer Gerichtsverhandlung gekommen. Also die dreifache Schussabgabe der Polizistin. Es hat zuerst eine Untersuchung gegeben, dann eine Anklageerhebung. Also die Staatsanwaltschaft hat die Polizistin angeklagt. Das ist auch etwas, was eher selten passiert. Also wir haben auch schon darüber geredet im Podcast, in verschiedenen Folgen. Unter anderem in der Folge 13 Polizeischüsse auf Herrn Ali. Die kann man noch nachhören im Feed, wer möchte. Wieso ist in diesem Fall doch zu einer Anklage kam?
Ja, es ist leider nicht so schlank gelaufen, wie es du jetzt schilderst. Es ist bedauerlicherweise auch in dem Fall wieder dazu gekommen, dass der erste Staatsanwalt, der die ganze Sache untersucht hat, tatsächlich hat wollen, den Fall einstellen. Also der ist zum Schluss gekommen, das ist keine Frage von Strafrecht, das war alles rechtens gewesen, das müssen wir nicht an einem Gericht unterbreiten, die dreifache Schussabgabe. Und das ist dann vom betroffenen Mann angefochten worden und das Obergericht hat dann die Staatsanwaltschaft dazu gezwungen, das Münder anschauen, das Münder untersuchen, das Münder Anklage erheben. Und sie ist erst die zweite zuständige Staatsanwältin gewesen, die das wirklich sehr ernsthaft und sehr konsequent untersucht hat. Das hat mich sehr beeindruckt, wie die Staatsanwältin ganz offensichtlich keine Rücksicht darauf genommen hat, dass da eine sympathische, junge Polizistin auf der Anklagebank sitzt und sie hat eine harte Strafe gefordert für die Frau.
Was ist der Tatbestand, den sie ihr vorgeworfen hat?
Die Staatsanwältin hat von versuchten vorsätzlichen Tötung geredet und hat tatsächlich 3 Jahre Freiheitsstrafe verlangt. Von diesen 3 Jahren hat die Polizistin 1 Jahr Absitz im Gefängnis. Das war der Antrag der Staatsanwältin. Und das ist ungewöhnlich für eine Schussabgabe der Polizei.
Versucht die vorsätzliche Tötung, also für mich als Laie, das heisst, sie hat probiert, ihn umzubringen?
Ja, also ich denke, man kommt auf die Qualifikation, weil sie hat natürlich gegen den Oberkörper zielt. Sie ist ja sehr nah am Auto gestanden, das Fenster war abgekurbelt und die Gefahr, dass das Projektil nicht den Arm treffen würde, sondern den Oberkörper, ist natürlich sehr gross. Eben, es ist dunkel, es ist regnerisch und man kann von Glück reden, ja, dass der Mann den Schusswaffeneinsatz überlebt hat.
Wie rechtfertigt die Polizistin denn ihren Einsatz?
Sie sagt, sie hätte befürchtet, dass der Mann im Auto zu einer Waffe greift und dass sie ihrem Leben unmittelbar bedroht ist. Und sie hätte nicht warten, bis der Mann im Auto mit einer Waffe auf sie zielt. Das war ihre Begründung. Sie hat um ihr Leben gefürchtet. Es war eigentlich eine Notwehrsituation, sagt sie. Und sie hat immer betont, dass sie ihr einzig mögliche Mittel war und sie massvoll war. Und es war notwendig.
Mir leuchtet das nicht. Also selbst wenn ich ihr jetzt total glaube und alles, ja, es ist tatsächlich so gewesen, er hat sich in ruckartig bewegt und sie können davon ausgehen, er greift zu einer Waffe. Das ist an dem vorbei gewesen, wo er wegfährt. Und sie hat noch 2-mal im fahrenden Auto hinten drin geschossen, irgendwie in Hollywood-Manier. Das kannst du dann nicht mit Notwehr begründen.
Nein, tatsächlich nicht. Das hat dann auch, da kommen wir später noch drauf zu reden, der Obergerichtspräsident ungefähr in den gleichen Worten geäussert wie du. Die 2 weiteren Schüsse, die kann man da nicht mehr begründen. Sie hat dann, wenn ich das in Erinnerung habe, ziemlich lapidar ausgesagt, ja, sie sei davon ausgegangen, dass die Gefahrensituation noch nicht vorbei ist. Wobei, wenn ich sage, die Polizistin hat gesagt, dann muss ich jetzt schon erwähnen, sie hat vom Obergericht keine Aussagen mehr gemacht zum ganzen Tatverlauf. Sie hat bei der ersten Instanz am Bezirksgericht Andelfingen ausgesagt, sie hat natürlich in der ganzen Strafuntersuchung ausgesagt, aber vom Obergericht hat sie dann von ihrem Recht Gebrauch gemacht, die Aussagen zu der Tatnacht zu verweigern.
Hat einfach der Verteidiger oder die Verteidigerin gekriegt?
Der Verteidiger hat dann sehr ausführlich und sehr vehement und sehr harsch Freispruch für seine Mandantin verlangt.
Mhm. Also sind die beiden Positionen, die vom Gericht gegenübergestanden sind. Du bist dabei gewesen beim Obergericht Zürich bei dieser Verhandlung. Die Staatsanwaltschaft und Verteidigung. Hat es noch eine dritte Position? Hat es Ihnen ein Gutachten gegeben?
Es hat ganz viele Gutachten gegeben. Die Experten sind allerdings nicht auftreten vor Obergericht. Wer auch noch ein Plädoyer gehalten hat, ist der Rechtsvertreter vom verletzten Mann. Der Mann selber, der Kosovar, der im Auto gesessen und schwer verletzt worden ist, der hätte nicht können befragt werden vom Obergericht. Der ist schon aus der Schweiz ausgeschafft worden. Also der hätte man eigentlich gar nicht mehr können zitieren.
Aber nicht wegen jetzt etwas mit dem Vorfall. Das ist wegen
Nein, das ist wegen seiner Vorstrafe und anderen Delikten. Was noch wichtig ist, der verletzte Mann hat dann an dem Strafprozess unter anderem auch geltend gemacht, dass er Schadenersatz verlangt von mehreren 10'000 Franken als Wiedergutmachung für die bleibenden schweren Verletzungen. Das war auch noch Thema.
Was waren die Überlegungen vom Gericht?
Ja, das Gericht hat sich schwer getan, da ein Urteil zu fällen. Es hat eine sehr lange, geheime Urteilsberatung gegeben. Und am Schluss hat der Gerichtspräsident, der das Urteil eröffnet hat, eigentlich schon fast entschuldigend gesagt, ja, man müsse sie schuldig sprechen. Sagt er der junge Polizistin, die vor ihm auf der Anklagebank sitzt. Und es ist ihnen nicht leicht gefallen. Sie sind dann abgerückt von der Idee, das könnte eine versuchte vorsätzliche Tötung sein. Sie haben die Polizistin wegen fahrlässiger, schwerer Körperverletzung schuldig gesprochen und sie haben auch keine Freiheitsstrafe ausgesprochen, wie das die Staatsanwältin gefordert hat, sondern eine bedingte Geldstrafe, aber immerhin von 360 Tagessätzen an 80 Franken. Und die 360 Tagessätze entspricht ungefähr einem Jahr Freiheitsstrafe. Und man muss sagen, das ist wirklich einer der wenigen Fälle, die ich erlebt habe vor Gericht, wo eine Polizistin wegen Waffengebrauch im Dienst schuldig gesprochen wurde. Das ist schon etwas ziemlich Einzigartiges.
Wer hat das Gericht das Urteil begründet?
Der Gerichtspräsident, das ist der Vorsitzende von dem dreiköpfigen Gremium, hat deutsch und deutlich gesagt, dass es mildere Massnahmen gegeben hätte, dass es unverhältnismäßig war. Und zwar alle drei Schussabgaben sind unverhältnismäßig gewesen. Und er hat der Polizistin mit auf den Weg gegeben, dass sie nicht an einem Mann im Auto befehlen kann, er müsse aus dem Auto aussteigen und dann verschrecken, wenn er sich bewegt im Auto und auf ihn schiessen, dass das einfach nicht geht. Das ist ein widersprüchlicher Befehl gewesen. Es ist ein falscher Befehl gewesen. Und er hat sogar noch gesagt, sie hätte doch gescheiter dem Mann befohlen, er solle im Auto sitzen bleiben und warten, bis der Kollege kommt. Also sie hat falsch gehandelt. Sie hat einen falschen Befehl rausgegeben und sie hat unverhältnismäßig reagiert, indem sie sofort ihre Schusswaffe gezückt hat.
Wie hat es über die Geldforderung vom verletzten Autofahrer entschieden?
Das ist noch interessant. Das hat sehr wenig zu reden gegeben, weil das Obergericht gesagt hat, das ist eine öffentlich-rechtliche Forderung. Also, das ist nicht Geld, das zwei private Personen voneinander verlangen, sondern da muss der Staat einspringen. Also, wenn der Staat zum Schluss kommt, die Polizistin, die in unserem Auftrag handelt, hat unverhältnismäßig gehandelt, dann muss der Staat die Genugtuungsforderung begleichen. Das heisst, dann muss man einen ganz anderen Rechtsweg einschlagen. Das ist ein Verwaltungsrecht, ein Verwaltungsverfahren. Also der Anwalt von dem verletzten Mann muss jetzt das mit einer Staatshaftungsklage probieren einzufordern.
Mhm, aber das hat er selber nicht entschieden.
Das hat das Strafgericht, also das Obergericht, hat gesagt, das sind wir nicht befugt, das dürfen wir nicht entscheiden. Da müssen sie an eine andere Instanz gelangen.
Etwas interessiert mich noch. Das ganze Verfahren ist ja über mehrere Instanzen gegangen, es hat sich hingezogen. Weißt du, dürfen die Polizistinnen in der Schweiz in dem Moment weiterarbeiten? Was passiert da mit dieser Polizistin?
Ja, wir haben ja schon ein paar Mal betont. Ich habe immer wieder gesagt, eine junge Polizistin, die auch auf der Anklagebank gesessen ist. Und sie ist zum Zeitpunkt, wo das alles passiert ist, am Bahnhof Ossingen, ist sie gut 30 Jahre alt gewesen. Sie ist neu gewesen im Polizeidienst. Das ist eine frische, eher unerfahrene Polizistin gewesen. Und vor Obergericht ist das tatsächlich Thema gewesen, wie denn das nachher weitergegangen ist für sie beruflich nach dieser Schussabgabe. Und sie hat dann ausgesagt, sie sei dann noch, ungefähr 2 Jahre lang, sie weiterhin im üblichen, normalen Einsatz geblieben, wie vorher. Dann hat sie sich in den Innendienst versetzen lassen, also hat dann doch Büroarbeit gemacht, aber also so Fahndungsarbeit, das ist nicht eine Abstufung war. Und das Letzte, was sie gemacht hat am Obergericht, wo sie vor Obergericht gestanden ist, da ist sie auf einem innerländlichen Polizeiposten tätig gewesen. Das heisst, sie ist nach wie vor im ganz normalen Polizeidienst gewesen. Aber das Urteil vom Obergericht, das ist rechtskräftig geworden. Und was wir nicht wissen, ist, hat jetzt das Konsequenzen auf ihre polizeiliche Laufbahn, ja oder nein? Ich habe die Frage der Kantonspolizei Zürich gestellt.
Also ob jemand, der verurteilt worden ist, jetzt kein reiner Leumunds mehr hat, weiterhin auf Polizistin sein?
Also die Polizei hält sich da sehr bedeckt. Also die kurze Antwort, die ich bekommen habe, hat nur geheissen, wir schauen das an intern. Wir tun jeden Fall individuell begutachten, entscheiden und es sind alle Massnahmen möglich, von einer Ermahnung zu einer Versetzung oder das Ausscheiden aus dem Dienst ist schon auch erwähnt worden als mögliche Massnahme. Aber was ein bisschen bedauerlich ist, ich habe jetzt keine Antwort bekommen, wenn jemand rechtskräftig verurteilt worden ist wegen einem falschen Schusswaffengebrauch. Wenn jemand als Polizist einen Menschen schwer verletzt hat durch den Schusswaffengebrauch, der nicht zulässig war, was hat das für Konsequenzen für die polizielle Laufbahn? Die Frage wird nicht deutlich beantwortet. Also dann kommt nicht die Antwort zurück, ja, so jemand darf selbstständig nicht mehr bei uns im Korps arbeiten. So eine Antwort kommt man nicht über von der Polizei, was ich doch sehr bedauerlich finde. Aber ich gehe jetzt schon davon aus, dass es immerhin intern aufgearbeitet wird. Aber ich fände es noch nützlich, wenn wir der Öffentlichkeit auch wüssten, was hat das für Konsequenzen, ohne dass wir jetzt über die konkrete Polizistin reden müssen. Aber einfach, was hat das bei euch, Polizei, für Konsequenzen, wenn jemand mit so einer Verurteilung dasteht, was ja, weiss Gott, selten genug passiert.
Mhm. Merci fürs Berichten von dem Fall, Brigitte.
Danke dir, Boas, für die Geburtstagsjubiläums-Podcast-Aufnahme.
Es war die dritte Qual, der Justizpodcast von der Republik. Wenn Sie mögen, teilen Sie doch den Podcast mit Freunden oder Bekannten oder schreiben Sie auf Spotify oder Apple Podcasts eine nette Bewertung. Wenn Sie mit uns möchten in Kontakt treten möchten, dann geht das am besten über eine Sprachnachricht an die Nummer 079 507 60 59. Die Nummer die steht auch im Episodenbeschreib. Mein Name ist Boas Roux. Wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal.